Ich lade ein, Platz zu nehmen, um jetzt im Forum miteinander zu starten. Ich möchte Mut machen, auch die vorderen Plätze zu nützen. Das erleichtert die Kommunikation, weil wir im letzten Teil des Forums auch Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz, nützt die vorderen Plätze. Nehmt Platz, nützt die vorderen Plätze. Ich begrüße sehr herzlich zum Forum, das wir heute Nachmittag hier miteinander haben, zum Thema, wie Jesus heute Menschen weltweit bewegt. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Mittagspause erlebt, lecker gegessen. Und jetzt stellt es euch vor, wie im Flugzeug, zurücklehnen, Gurt anbringen müssen wir nicht. Wir werden auf eine Weltreise mitgenommen. Die Weltreise wird gleich Pfarrer Winrich Schäffbuch für uns festlegen, bis wir dann hoffentlich beflügelt von dem, was Jesus weltweit tut, hier in unserem Leben und auch in Aalen und dann auch wieder in unseren Gemeinschaften landen. Wir grüßen sehr herzlich Pfarrer Winrich Schäffbuch. Darf ich dich nach oben bitten? Zusammen mit seiner Frau Beate, die aus Stuttgart angereist sind. Wir kennen uns, Winrich, schon lange, vom letzten Jahrtausend. So alt scheinen wir schon. Deswegen sage ich auch du. Das hat mich in meinen Jugendjahren sehr beeindruckt, dass ein Pfarrer der Landeskirche so Jesus bewegt ist, dass er Sonntag für Sonntag in der Ludwig-Hofacker Kirche in Stuttgart zwei Gottesdienste gehalten haben, die immer überfüllt waren. Und mich hat es gepackt, Sonntag für Sonntag zu dir auch in den Gottesdienst zu gehen. Und es hat mich sehr berührt und ergriffen, wie du Jesus bewegt bist. Kannst du dazu was eingangs jetzt erzählen, wie Jesus in dein Leben, wie er dich bewegt hat?
Es ist toll, wie die Familie und die Geschwister, die Eltern einen geprägt haben. Besonders wichtig war für mich Freizeit mit Wilhelm Busch, mit den Evangelisationen. Und da war es in Bayern, in Weißenburg, wo mich der Ruf von Jesus ergriffen hat. Und das war der Anfang eines Lebens. Und ich kann mir ein Leben ohne Jesus gar nicht mehr vorstellen. Das ist das Allerherrlichste, was es gibt. Im Dienst für ihn.
Wer dich kennt, der weiß aus Gesprächen, aber auch aus Predigten, dass dich immer der weltweite Blick für das Reich Gottes inspiriert und geleitet, aber auch in Bewegung gebracht hat. Du hast viele christliche Werke, die die Weltmission betreuen und begleiten, ins Leben gerufen, begleitet. Einige sind auch hier, Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte international, die Coworkers und auch das Werk für die verfolgten Christen.
Also bei mir ging es lustig. Ich sage immer, Gott hat mich geführt wie einen blinden Gaul. Für mich war es völlig klar, wie ich Theologie studiert habe. Ich gehe in die Mission, ich habe pressiert. Ich war mit 21 Jahren mit dem Studium fertig und bin nach Basel gefahren und habe mich vorgestellt. Und dann sagten die mir in der Basler Mission, wir senden doch keine Missionare mehr aus. Ich war im 7-tägigen Einführungskurs. Sie wissen ja, dass die großen kirchlichen ökumenischen Missionen damals im Jahr 1961 jede Missionsarbeit eingestellt haben. Sie haben gesagt, Sie können noch Akademieleiter in Kamerun werden. Nein, ich will Missionar sein. Und da gab es die vielen evangelikalen Missionen noch nicht, die Gott inzwischen ins Leben gerufen hat. Die vielen, vielen Werke. Und ich bin sehr traurig in den Dienst der Landeskirche getreten. Das wollte ich nicht. Einer sagte zu mir, da braucht man auch Missionare. Ich muss heute staunen, wie Gott es gemacht hat. Ich war die 40 Jahre im Gemeindedienst und war so viel in der Mission wie wahrscheinlich kein Missionsfachmann. In der ganzen Welt habe ich die Gemeinde Jesu erlebt Und wir haben mithelfen dürfen, wo noch Lücken waren, einiges in Bewegung zu bringen. Die Jugendmissionskonferenz in Stuttgart Anfang Januar, wo 5000 junge Leute zusammenkommen, ohne Musik. Nur hören, was heute der Auftrag der Weltmission ist. Und das ist wunderbar.
Ja, lieber Winrich, dann nimm uns mal auf diese Weltreise mit, was im Reich Gottes weltweit geschieht. Wo bewegt Jesus heute am stärksten die Menschen in der Welt?
Wenn ich es heute zusammenfassen will, würde ich sagen, in 2000 Jahren Geschichte der Christen hat solch eine Erweckung wie in diesen Tagen überhaupt noch nie gegeben. Noch nie sind so viele Muslime zu Jesus bekehrt worden wie heute. Muslime. Noch nie sind so viele Buddhisten, Hindus zu Jesus gekommen wie in diesen Tagen. Während wir in den westlichen Ländern, Europa, eine Schwindsucht ohne Gleichen erleben, in den Wohlstandsländern, Kanada, USA, ein Rückgang der bekehrten Jesus-Leute, haben wir in den Verfolgungsländern der Erde ein ganz großes, unglaubliches Wachsen. Und das ist ungeheuer, was hier geschieht. Und darüber müssen wir sicher noch einiges näher hören.
Was schließt du daraus? Welche Rückschlüsse schließt du, wenn das so ist, dass gerade in diesen Ländern doch die entscheidenden Erweckungen geschehen?
Ganz einfach. Livingston, der große Afrika-Missionar, übrigens, der wollte nach China, immer nach China berufen. Gott hat ihn in Afrika. Und wie hat er ihn gebraucht? Das ist ja immer umgekehrt, als wir denken. Livingston hat gesagt, ihm sei erst in Afrika klar gewesen, wie schwer es ist, einen Menschen zu Jesus zu führen. Und hat gesagt, keine Macht eines Menschen, noch irgendetwas in dieser Welt, kann einen Menschen zum Glauben an Jesus bewegen, das kann nur der Heilige Geist tun. Er kann ziehen, er kann rufen. Und wenn man das wieder weiß, dass Gott das tun muss, dann wissen wir, auf was ankommt. Auf die Treue zu seinem Wort, auf das klare Jesuszeugnis, auf die Fürbitte der Gemeinde. Und in der dritten Welt, darf ich nochmal sagen, ist es ein ganz schlichtes Leben in der Bibel, im Gehorsam. Ich schätze, es sind etwa über 100.000 hauptamtliche Jesus-Leute, die im Monat nicht mehr als umgerechnet 18 Euro verdienen mit ihren 6 Kindern und die in die unerreichten Gebiete der Welt gehen, auf die Insel Indonesiens und in Zentralasien und nichts weiter erzählen, als was sie mit Jesus erlebt haben. Und das bewegt die Menschen, weil der Geist Gottes mit ihnen ist und sie treibt.
Wenn dort so viel Gemeinde in Bewegung ist und in Bewegung kommt und Menschen zu Jesus finden, wie sehen die uns im Westen und in Europa?
Also ich war ja viel auch mit den verfolgten Christen zusammen, bis nach Nordkorea, bis Laos, Kambodscha, Zentralasien, Kuba und wo überall in der Welt, natürlich in Afrika, Somalia, Eritrea. Wo ich mit diesen Christen gesprochen habe und gesagt habe, auch schon in meiner Tätigkeit als Vorsitzender von Licht im Osten in vielen Jahren, damals der Bibeltransporte, haben wir immer gesagt, wir beten für euch. Meine Kinder, 3 und 4 Jahre, haben für die verfolgten Christen gebetet, natürlich. Und die sagten, und wir wissen, dass ihr es in der Freiheit noch viel schwerer habt als wir. Wir wissen, wie die Versuchung ist im Materialismus. Und wir beten für euch, dass ihr standhaft bleibt. Und das möchte ich Ihnen mitgeben. Wir haben nie, ich habe in meiner ganzen Tätigkeit nie von einem Christen den Wunsch gehört, ich möchte bei euch Asyl haben. Nie. Nie. Auch nie im Südsudan. Nie. Heiko Grimmer war nach mir Vorsitzender von Licht im Osten. Er hat gesagt, nie in den kommunistischen Ländern hat einer gesagt, holt mich hier raus. Oder wir brauchen Freiheit. Die haben auch nie um Freiheit gebetet. Darum bin ich so dankbar für den Dienst der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Sie wollen dort Jesus dienen und sagt, betet für uns, dass wir dem Herrn treu sein können und dass wir ihn nicht verleugnen, auch unter Druck. Ich habe viele getroffen, die 23 Jahre in China im Straflager Mao Zedong waren. Die haben gesagt, ihr könnt euch nicht vorstellen, in Eis und Schnee, ohne Bibel, ohne Brüder. Aber nie haben wir Jesus so großartig erlebt wie da. Das ist das Herrlichste, was Jesus an seiner verfolgten Gemeinde tut.
Wenn so viele zum Glauben kommen weltweit, was für eine Bedeutung hat der weltweite Reich Gottesblick für unsere Gemeinde und Gemeinschaftsarbeit vor Ort Oder anders gefragt, was geht uns verloren, wenn wir diesen Blick nicht mehr haben?
Also der Blick in die Weite des Reiches Gottes ist immer eine ganz große Ermutigung. Zinzendorf hat so einen schönen Vers gedichtet. Die Sache ist einmal ausgemacht. Wenn die Menschen sperren, dann öffnet Jesus, dass es kracht. Wohl uns des feinen Herrn. Wenn Sie in die Welt gucken und sehen, wie Jesus seine Gemeinde baut, da werden Sie ermutigt. Was habe ich in meinem Glaubensleben für Frustrationen erlebt? Was habe ich in der Gemeinde für Frustrationen erlebt? Aber wenn Sie auf Jesus blicken, können Sie Frustrationen und Burnouts überwinden, weil Jesus mit Schwachen seine Siege erringt. Und das ist das Große und Ermutigende. Und das kann ich nur sagen, auch für euch. Ich meine ja immer wieder, wir sollten in unserer Gemeindearbeit mehr von den Christen in der dritten Welt lernen. Was machen die denn? Bibel lesen und beten. Das ist alles. Ich mache, bevor wir überhaupt die ganze Größe der unterdrückten Gemeinde in China erlebten, war ich in Hongkong beim größten Radiosender, Evangeliumsender Far East Broadcasting. Und die haben mir damals schon erzählt, wie viele Millionen im Untergrund Christen geworden sind. Ich sage, woher habt ihr eure Infos? Zeigen Sie mir Ihre Leserbriefe, die aus China kamen, und nehmen einen zur Hand. Und da schrieb eine Frau, wir waren nur noch 3 alte Frauen. Und wir trafen uns jeden Abend zum Gebet. Heute sind 18 Gemeinden entstanden. Allein 300 junge Leute gehören dazu. In China ist es verboten, dass junge Leute unter 18 Jahren in religiösen Versammlungen teilnehmen. Die jungen Leute sollen nicht verdorben werden von der Religion. 300 junge Leute sammeln sich trotzdem in den Gemeinden, weil 3 alte Frauen gebetet haben. Glauben Sie, es sei bei uns anders? Wir sollen Großes erwarten von unserem Herrn, aber es geschieht immer nur durchs Wort und immer nur durchs Jesuszeugnis. Ich bin so froh, dass Jesus von uns nie verlangt hat, dass wir Menschen überzeugen. Wir haben es auch probiert im Hauskreis, bis nachts um 4 haben wir oft diskutiert, es kam nichts raus. Jesus hat gesagt, ihr sollt von mir Zeugen sein. Zeuge erzählt, was er erlebt hat. Wie der Zeuge beim Verkehrsunfall, der sagt, so war es, oh, kam von rechts und der kam von da drüben. Und der Zeuge erzählt, der Rest macht Jesus. Muss er eh durch seinen Geist machen. Der Heilige Geist erleuchtet Menschen zum Glauben, dass sie Jesus erkennen können, das helle Licht des Evangeliums erkennen können. Und das ist eine Ermutigung für uns, für unsere Versammlungen. Tiefer, immer tiefer ins Wort. Wir haben gar nicht viel von Jesus entdeckt. Und dann noch das andere. Es liegt wie Mehltau über unseren Ländern, die Bibelkritik. Das ist ganz furchtbar. Mein erstes Semester in Bethel, das war die Hölle. Wie gehöhnt wurde, gelästert wurde. Und das ist in unseren Gemeinden das Lähmen. Das Wort Gottes ist so klar und verständlich, es kann jeder kapieren, wenn der Geist Gottes wirkt. Und da sollten wir wieder mehr Mut haben. Und ich bin überzeugt, dass es auch bei uns so erlebt wird. In meiner Gemeinde hatte ich 3 Bibelstunden. Das waren die schönsten Evangelisationsveranstaltungen. Wenn man das Wort Gottes auslegt, das ist so praktisch. All die Jesusgeschichten, da sind Leute gekommen, die sonst nicht zur Kirche kamen. Da lesen sie die Bibel. Interessant, würde ich auch mal gern zuhören. Und durch das Wort der Bibel allein geschieht Glauben. Es ist noch nie ein Mensch ohne Wort Gottes zum Glauben gekommen. Aus dem Wort Gottes kommt das.
Winrich, kannst du dazu noch mal konkret das ein oder andere Beispiel erzählen, wie Jesus dort Menschen bewegt und erweckt? Du hast die grundsätzliche Antwort gegeben, der Heilige Geist und das Bibelwort. Aber wie geht es konkret in Gesprächen, Großevangelisationen, im Traum? Was sind da so die Varianten? Und können wir da vielleicht auch den einen oder anderen Impuls und Ermutigung bekommen für uns heute?
Also das mit dem Traum ist ein Spezialfall der Muslime. Muslime haben kaum die Möglichkeit, heute etwa in Afghanistan oder Pakistan die Bibel zu bekommen, haben die keine Gelegenheit. Und etwa die Hälfte aller Muslime in Pakistan, aber auch in anderen muslimischen Ländern, erzählt, dass sie einen Traum gehabt haben von einem Buch, das sie lesen sollen. Eine Lichtgestalt sagte, lies das Buch. Eine Frau, die schwer krank war, erhielt im Traum die Weisung, sie soll ins Bach-Hospital gehen. Die war eine Pakistanerin, das ist ein christliches Missionskrankenhaus. Sie hat ihre Leute gefragt, was ist das Bach-Hospital? Also, wir haben keine Ahnung, bis sie sich durchgefragt hat. Und dort hat sie Christen getroffen, die ihr von Jesus erzählt haben. Und das ist das Interessante. Ich habe überall, wo ich Konvertiten traf, also Leute, die aus Hinduismus, Buddhismus oder Islam gekommen waren, gefragt, was hat euch denn gezogen? War das die Musik? Nein. Waren die Lieder? Nein. Das war gar nichts Besonderes, was nicht angesprochen hat. Waren die Christen vielleicht vorbildlicher? Oh weh, wir haben die Fehler der Christen auch offen, mit offenen Augen gesehen. Was hat euch denn gezogen? Und alle sagten, erinnere mich noch in Myanmar Inland Mission, waren so ein paar Männer, die haben das im kommunistischen Myanmar geschafft, ein Missionsteam zu bilden. Sie sagten, wir waren buddhistische Mönche, die sind mit den gelben Kutten rumgelaufen, wie wir das erste Mal von einem gehört haben, Jesus. Da ist etwas in uns ausgelöst worden, der Name Jesus. Und wir wollten immer mehr wissen, wer ist Jesus? Und dann hörten wir das Zeugnis von Jesus. Und das wurde immer heller. Und der Tag, als wir zum ersten Mal ein Neues Testament in der Hand hatten. Wir lasen und lasen. Und dann sage ich, ja, aber der Buddhismus, das ist bei uns in Europa, die moderne Schikaria bei uns, die will immer Buddhist werden. Das liest man ja so. Dann sagen sie, ja, Buddhismus ist schon interessant, die Stressbewältigung, was die so haben, eine Lebenskunst. Aber was ist das alles gegenüber dem Licht von Jesus? Und deshalb ist der Zug, den Jesus in den Herzen der Menschen auslöst, ganz gewaltig. Es hat ja Jesus schon gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es ziehe ihn denn mein Vater. Und wir sollten vielmehr darum bitten, dass uns Gott auch die Menschen zeigt. Du hast gefragt, Großevangelisation. Ich bin ja immer der Meinung, wenn ich Sie alle jetzt fragen könnte, ich bin überzeugt, dass über 80% von Ihnen sagen würden, dass Sie alle durchs persönliche Gespräch zu Jesus gefunden haben. Da war jemand, eine Tante, da war in der Kinderstunde jemand, da waren Eltern, da waren Jugendleiter, da waren Klassenkameraden, der im großen Pause die Angst vor dem Tod einem nahm, indem man sagt, Jesus ist Sieger, was alles ist. Das persönliche Zeugnis ist das alle, und nicht, das ist gar nicht das fanatische Zeugnis, das ganz schlichte Zeugnis, das Samenkorn des Wortes Gottes, das aufgeht, so hat Jesus erzählt. Das Samenkorn hat Kraft in sich, dass es aufgeht, und wir brauchen gar nicht aufgeregt zu werden. Ich habe ja auch nicht gesehen, was in meinem Dienst aufging. Es sind ganz seltene Momente, wenn einer einem erzählt, sie haben vor 30 Jahren dort gesprochen in Bobengrün und da habe ich mich entschieden, Christ zu werden. Gott sei Dank zeigt es uns der Herr nicht. Wir würden ja stolz werden. Das Schlimmste, was das Wirken Gottes hindert, ist der Stolz. Als ob wir die Macher wären. Wir sind es doch gar nicht. Streuen Sie das Samenkorn aus und Sie werden im Himmel mal Augen machen, was aus Ihren Urenkeln noch geworden ist. Wo Sie sagen, da war Hopfen und Malz verloren. Wenn Sie im Zeugnis klar bleiben und im Wort klar bleiben, will ich Sie einfach ermutigen. Und seien Sie ein Jesuszeuge in großer Gelassenheit, in Freude und wissen, das Wort muss es wirken und tun. Und so ist es in der islamischen Welt ganz stark. Aber dazu kommt dann noch der Druck. Der Druck der Verfolgung. Der ist ganz wichtig. Wir haben ja in unserem Glaubensleben etwas ganz Wichtiges ausgespart. Das Leiden. Mein Freund Ajit Fernando, Leiter von Jugend für Christus in Colombo, der sagt immer ihr im Westen, das ist der blinde Fleck für euch. Wenn ihr ins Leiden kommt, dann schlagt er die Hände über den Kopf zusammen und meint, jetzt sei Gott tot. Dabei ist Leiden der Normalzustand eines Christen. Gucken Sie mal die kleinen Babys an und was da schon gelitten wird. Mit schweren Krankheiten. Und im Neuen Testament beim Apostel Paulus, der war ja in einer ununterbrochenen Kette im Druck und hat Jesus nur in der Ausweglosigkeit erlebt, in der Schwachheit seines Leibes, in der Gefangenschaft, wo er auf keinen Menschen mehr zählen konnte. Und das Interessante ist, dass die großen Religionen der Welt sich durch das schlichte Jesuszeugnis herausgefordert fühlen. Nicht durch die Macht der Kirche, das ist ein Irrweg. Die Macht der Christenheit ist ein ganz schrecklicher Irrweg. Das größte Hindernis für die Ausbreitung des christlichen Glaubens ist die mächtige Christenheit, die meint, mit ihrer Weisheit, mit ihrem Geld und mit ihrem Vermögen etwas tun zu können. Es sind ganz schlichte Boten. Vergesst es nicht, auf dem wenn man in Liberia, dort in Westafrika, in der Stadt, muss man mit der großen Fähre rüber, das ist ganz voller Mensch, viele hundert. Und da beobachte ich von oben einen Mann, der geht von Mann zu Mann und geht da weiter. Und bin runtergegangen und wollte wissen, was er tut. Traktatverteiler. Er sagt, wer bezahlt sie? Er sagt, niemand. Er sagt, was verdienst du? Er sagt, ich verdiene mal hier und da ein paar Groschen Geld. Nimm das Geld, um mit Traktaten Jesus groß zu machen. Und das ist das Geheimnis. Und die Weltreligionen der Welt werden durch dieses Jesuszeugnis entzaubert. Die großen Religionen der Welt haben doch keine Antwort. Das wichtigste Thema, über das wir ja heute schweigen, ich will es nachher noch in meinem Vortrag sagen, Sündenvergebung. Die größte Sache dieser Welt, keine Religion der Welt kann sie beantworten. Im Ganges eintauchen und die Muslime sagen, ich will mit Allah am jüngsten Tag schon selber drüber reden. Ich habe ja keine Sünden, sagt der Muslim. Und die paar Dinge, die ich vielleicht nicht konzentriert war, die kann ich ja Allah entschuldigen mit ein paar guten Werken. Und der Buddhismus kennt eh nur das Nirvana als Lösung. Das ist nichts. Und wir Christen, das ist das allergrößte, das Kreuz von Jesus. Und das ist die größte Botschaft, die wir haben, der Versöhnung. Und das Interessante ist, wo das Evangelium bezeugt wird, wacht die Erkenntnis der Sünde auf. Weil der Geist Gottes überführt von der Sünde. Ich muntere mich ja immer, dass bei uns vom Heiligen Geist so viel gemeint wird, dass er irgendwas vom Zappelphilipp mit dem Heiligen Geist. Jesus spricht doch in Johannes 16 klar drüber. Wenn der Geist kommen wird, wird er die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Das kann nur der Heilige Geist tun. Und das sind die zwei großen Themen. Paulus hat schon auf dem Areopag gesagt, das war keine schlechte Missionspredigt. Vom Gericht, jeder Mensch muss sich vor Gott verantworten. Wie willst du vor Gott bestehen? Und das ist in den Weltreligionen das ungelöste Problem, wo nur vom Evangelium von Jesus her Antwort gegeben werden kann.
Das Evangelium bewahrheitet sich weltweit, wie du beschreibst. Deswegen ist es auch inspirierend und bewegend, die Weltmission im eigenen Herzen mitzutragen und auch in der eigenen Gemeinschaft mitzubewegen. Ich würde sagen, keiner von uns wird das abstreiten, dass die Weltmission jetzt für uns Bedeutung hat und wichtig ist. Aber was uns oft schwerfällt, ist, wie können wir das ganz praktisch gestalten? In einer Gemeinschaft, in einem Hauskreis, in einem Bibelkreis, an der Weltmission teilzunehmen und teilzuhaben.
Für mich war es eine große Erleichterung. Ich sage es immer ein bisschen floskelhaft und ein bisschen burschikos. Die Zahlkarten habe ich immer weggeworfen. Das ist das Unwichtigste beim Missionsblatt. Es ist nachher ein Vorrecht, wenn ich mich beteiligen darf. Ich habe mich immer interessiert, wo geschieht Großes im Reich Gottes? Forschen Sie die Blätter drauf hindurch und dann erzählen Sie den anderen, was Großes geschieht. Was heute in Zentralasien abläuft, ist so ungeheuer. Bis zur Wende 1990 gab es in Zentralasien keinen kasachischen Prediger, keinen kirgisischen Prediger, keinen usbekischen Prediger. Wir hatten von Licht im Osten einen Mann, der war als Kind in einer Jurte aufgewachsen, der konnte wenigstens kasachisch reden und wir konnten Evangeliumsendungen hineinstrahlen. Es gab keine Bekehrten dieser Nationalitäten. Und dann kam die Wende und da waren zwei Deutsche, die sind nicht ausgesiedelt. Franz Thiessen und Heinrich Voth. Heinrich Voth in Kirgisien, Franz Thiessen in Kasachstan. Und die haben gesagt, jetzt kommt die Freiheit und dann haben sie Zehntausende von Evangelien verteilt. Ich habe immer gesagt, Heinrich, hör doch mit dem Blödsinn auf. Das gibt doch bloß Papier zum Feuer anzünden. Bei uns weiß man, das hat ja gar keinen Wert, wenn Sie ein Testament Ihrem Nachbarn in Briefkasten stecken, dann schmeißt er es halt weg. Und er sagt, du kennst unsere Kirgisen nicht. Die Kasachen sind zwar Moslems, aber die lesen das. Und dann kam er ein paar Jahre später und sagt, jetzt haben wir schon drei Gemeinden. Und dann hat er mich, das ist schon 20 Jahre her, hat er gesagt, es muss zu uns nach Almaty kommen. Was ist denn los? Wir haben eine große Konferenz, da waren 450 kasachische Prediger und Evangelisten beieinander. Nach wenigen Jahren, weil das Evangelium Wurzel geschlagen hat. Und das ist heute so, dass in allen Nationen der Welt es eine Jesusgemeinde gibt. Darum meine ich, wir sind auch nicht mehr weit weg vom Weltende. Unter allen Völkern, ob das alle Nationalitäten genau, also Nationen sind alle erwählt. In Afrika, in jeder Nation, auch in den islamischen Ländern, selbst in Saudi-Arabien, wo es überhaupt keine Gemeinde geben darf, überall hat es Untergrundgemeinden. Wie lange der Herr Jesus noch verzieht mit seinem Kommen, da kann man noch ein bisschen spekulieren, aber wir wollen bereit sein. Aber das Große ist, das tragen heute auch schon die einheimischen Kräfte. Wir können nur hier und da an ein paar Stellen noch helfen. Das, was wir auch mit christlichen Fachkräften tun, wo noch Mangel ist, den einheimischen Christen unter die Arme greifen. Was mir immer mal wichtig war, nie denen Ratschläge geben. Die sind selber groß genug. Das ist bei uns Deutschen so schön. Und deshalb unterstütze ich auch keine anderen nationalen Missionswerke. Wir Deutschen haben immer die Eigenart, denen zu helfen, dass sie es selber machen. Und nicht sie zu bevormunden. Auch in ihren theologischen Schulen, das machen sie großartig, wunderbar. Mit ihren Kräften, und das sind sie so begabt. Aber wenn Sie das einmal sehen, wie das heute läuft in den ganzen Ländern. 1950 gab es in Nepal, das ist der Staat vom Himalaya, Kathmandu, wo die Sherpa sind und so weiter. Sie kennen es so vom Bergsteigen. Und dann die Nanga Parbat und die großen Berge alle. 1950 gab es keine Christen in Nepal. Ein hinduistisches Königreich. Hinduistisch. Und der Hinduismus ist radikal. An welchen Gott glaubt denn der Hindu? 350 Millionen Götter, so sagen sie Hindu selber, hat er. Bloß, dass sie nicht immer sagen, wir haben alle den gleichen Gott. 350 Millionen ist ein kleiner Unterschied zum Islam oder zum Judentum. Keiner war da rein. Und dann sind Gläubige Nepalis vom Ausland hineingegangen, alle im Gefängnis gewandert. Es waren Hunderte im Gefängnis. Und heute sind weit über 1 Million bekehrter Jesusleute in Nepal. Und es herrscht inzwischen eine gemäßigte Religionsfreiheit. Weil Jesus sein Wort erfüllt, und es sind immer wieder die Leute wie du und ich, die praktisch das Zeugnis von Jesus geben. Und die das erfüllen, und so können wir von all den Ländern weitererzählen. Nordkorea sowieso war das eine Hochburg der Erweckung, Pyongyang und Laos und Kambodscha, wo heute sich die Jesus-Leute treffen und wo die Gemeinde Jesus sich sammelt. Und das ist so ermutigend, und dass das Zeugnis weitergeht in all diesen Ländern. War deine Frage nochmal anders oder war es die Richtung?
Nochmal, das war richtig so, keine Frage. Aber jetzt nochmal die Frage, der einzelne Hauskreis, der einzelne Christ, die einzelne Gemeinschaft, wie können die an der Weltmission sich beteiligen?
Also mit teilhaben und dann dort unterstützen, wo man konkret etwas fördern kann. Erkundigen Sie sich, und heute müssen Sie auch gucken, wer steht hinter dieser Mission. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch manche Unternehmungen, die wir nicht so befürworten. Das gab es zu allen Zeiten. Gucken Sie, wer steht dahinter und wie kann ich unmittelbar und direkt diese Sache unterstützen, dass das Evangelium weiter verteilt wird. Und vor allem die Berichte hören, die uns sehr ermutigen, weil es Zeugnisworte sind für uns in unserem Glauben. Und diese Geschichten brauchen wir für uns selber, dass wir wieder lernen können. Und wieder, ich sage noch einmal, es ist wie in den ersten Tagen der Christenheit. Was ist denn das Besondere? Sie lesen das Wort Gottes, sie beten und sie erleben, wie der Herr sich zu ihnen bekennt. Und das können wir wieder lernen durch die Ermutigung, gerade von den Christen der dritten Welt. Ich glaube, das ist das Modell auch der Endzeitgemeinde. Ich bin ja sicher, nach dem Zeugnis der Bibel, und ich spreche mit der jungen Generation jetzt, ihr werdet durch viel Leiden gehen müssen. Macht euch fest im Wort Gottes, dass ihr diese schweren Zeiten bestehen könnt, und lernt von den verfolgten Christen, wie man das machen kann. Wir glauben nicht, dass diese trügerische Freiheit auch bei uns in Europa bleiben wird. Sonst wird immer mehr eine kämpferische Unterdrückung des Jesuszeugnisses auch bei uns geben. Das beobachten wir schon bis hinein in die Staatsgesetze, bis hinein in die ganze Gesellschaftsordnung. Erleben wir bei den Bildungsplänen. Es wird in Zukunft nicht mehr erlaubt sein, und das können wir abwarten, dass einer sagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. So steht es in Jesus-Worten drin. Aber das wird als Intoleranz gewertet. Und ihr jungen Leute, rüstet euch aufs Leiden. Der Herr wird euch segnen.
Winrich, vielen Dank. Wir gönnen dir jetzt eine kleine Pause. Ja. Ich mache eine Zäsur. Nee, bleib ruhig oben. Du darfst aber hier gerne Platz nehmen. Und zwar, jetzt habe ich viele Fragen gestellt. Wir haben viel gehört. Vielleicht sind manche Fragen entstanden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch aus dem Publikum Fragen zu stellen. Die ersten 3 Fragen, die holen wir per Mikro ein. Geht das von der Technik aus? So spontan. Und hier habe ich 4 nette junge Leute, die Zettel und Stifte haben. Wenn jetzt ganz viele Fragen sind, melden Sie sich, kriegen Sie einen Zettel und Stift. Die Fragen werden wieder eingesammelt und ich stelle sie dann hier, soweit wir kommen. Wer möchte anfangen mit einer Frage an Winrich Schäffbuch? Wie Jesus Menschen weltweit bewegt. Ja, bitteschön, Waladusek.
Wie sollten wir jetzt den Flüchtlingen in unserem Land begegnen? Sollen wir sie jetzt auch mit Literatur überschütten, weil ich kann ja die Sprache nicht, oder wie machen wir das jetzt am besten?
Das ist nie ein Fehler, das ist ganz wichtig. Es wird ganz schwierig sein, dass sie an sie herankommen. Aber wir können auch die, vor allem was ganz wichtig ist, die Gemeinden, die ausländischen Gemeinden hier bei uns stützen. Wissen Sie, dass etwa in Stuttgart oder in Essen oder in Dortmund wahrscheinlich mehr ausländische Christen in den Gottesdienst ihrer Nationalität gehen als Deutsche in einen deutschen Gottesdienst? Wissen Sie das? Die ghanesische Gemeinde in Stuttgart und die serbische Gemeinde in Stuttgart, auch die evangelische Gemeinde, die arabischen Gemeinden alle. Ich war ganz erschüttert. In Stuttgart wurde in den Kirchengemeinden China-Gemeinde mit über 200 gläubigen Christen der Raum entzogen und keine Stuttgarter Gemeinde war in der Lage, ihnen den Raum anzubieten. Das ist eine Schande. Und da müssen wir einfach rumgucken, wo sind denn unsere Gemeinden, unser Umfeld, die auch wie wir bibeltreu, evangelikal, Jesus-Leute sind. Und die wollen wir fördern und machen sie mit und fragen sie, wie können wir euch helfen? Und die haben auch am besten Zugang, glaube ich. Machen Sie das einmal ausfindig. Es gibt ganz, ganz viele, gucken Sie nach den richtigen, nicht die Zeugen Jehovas, sondern die richtigen evangelikalen Gemeinden, Evangelicals, das ist ganz klar. Und wenn Sie Englisch sprechen und die können am besten ihre Landsleute erreichen, alles andere können Sie trotzdem tun, ist in Ordnung, aber über diese Gemeinden ist es immer am besten, wo Sie die finden.
Weitere Fragen? Hier ist eine Meldung, Friedhelm Mörke.
Wir hatten in unserer Gemeinde einen gläubigen Syrer, das ist ganz toll, das ist bei der Liebenzeller Mission sogar hauptamtlich angestellt. Das ist ganz wichtig, diese Leute jetzt in so einer Situation.
Sie haben eben gesagt, Sie waren in Nordkorea. Wie kommen Sie heile rein und raus und wie erleben Sie die Christen dort?
Wer hat das gesagt? Du warst in Korea, ja? Wie kommst du dort lebend rein und wieder raus und wie erlebst du die Christen da?
Wir haben ja seit 15 Jahren die engste Verbindung in die Mandschurei, wo unsere größte Truppe mit 10 Professoren tätig ist. An einer Universität, Joint Venture mit einer chinesischen Universität in Yanxi. Das können Sie im Internet sogar anklicken. Und das sind 160 wiedergeborene Professoren. 160 wiedergeborene Professoren. Sie dürfen in China in einer Universität kein religiöses Wort sagen. Die Geheimpolizei wacht drüber auf. Das Wunder dieser Universität ist, dass in der Mandschurei, 50 Kilometer entfernt von der nordkoreanischen Grenze, 80% der Studenten Jesus annehmen. Wie wunderbar. Die Asiaten sind Künstler, was sie unter 4 Augen machen und was der Herr fügt. Und die haben seit langem eine ganze Arbeit, eine Kinderarbeit in Nordkorea, und haben vor einigen Jahren in Pyongyang eine Zweiguniversität gegründet. Ich habe damals auch spontan reagiert. Der Leiter dieser Universität ist zum Tod verurteilt gewesen in Pyongyang, auf wunderbare Weise wieder freigekommen, der Professor Kim, und hat dann dieses große Werk gestartet. Auch das können Sie im Internet anklicken. Pyongyang University of Science and Technology. Das heißt PUST, P-U-S-T und dann / KR, Korea. Gucken Sie sich das mal an. Das ist alles beschrieben mit den Fotos. Ich habe gesagt, da schicken die Kommunisten doch bloß ihre eigenen Kinder rein und ihre treuesten Kommunisten. Sagt er, ja, das wollen wir ja. Über diese Dinge kann man hier nicht viel schreiben, aber Gott hat mehr Möglichkeiten, als wir ahnen. Ich habe die schrecklichen Bilder gesehen, wie die Leichen in den Flüssen schwimmen, wie die Leute verhungert sind. Aber das Ergreifendste war, wie wir dort in Yanxi einem Mann begegnet bin, der aus Nordkorea geflohen war, der Frau und Kind verloren hatte und dann in der Mensa dieser Universität, wo so viele christliche Professoren sind, zum Glauben an Jesus kam. Und wie ich dort gerade zu Besuch war, um unsere Leute zu treffen, erzählen sie, der will morgen wieder zurück über die Grenze. Sie müssen wissen, wie die Grenze bewacht ist. Ich sage, die werden dich erschießen, wenn du von Jesus redest. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Was ich von Jesus gehört habe, ist so groß, das muss ich meinen Landsleuten erzählen. Und wenn sie mich töten, ich muss hinüber. Und wir haben mit ihm gebetet und er ist hinübergegangen, wir haben nichts mehr von ihm gehört. Das ist die Situation in Nordkorea, weil der Herr tut dort was. Wir können nur beten für die verborgenen Christen, auch die im Untergrund leben. Aber wir wollen immer wissen, es ist noch nie den Menschen gelungen, das Zeugnis von Jesus auszurotten. Auch in den schlimmsten Verfolgungen. Und in China hat der Mao das Allerperfekteste gemacht. Hat die ganze Christenheit ausgerottet. Es gab keine Kirche mehr, die in den 70er Jahren offen war. Und in diesem Jahr sind ganz, ganz viele führende Kommunisten zum Glauben an Jesus gekommen. Einer hat erzählt, er war bei den Roten Garden und hat die Kirchen gestürmt und die Bibeln verbrannt. Und sie haben einen alten Prediger gefunden, auf dem sind sie rumgetrampelt mit ihren Stiefeln. Er sagte, er hat 10.000 Rotgardisten befehligt, die damals alle Religion vernichten wollten in China im Kampf Maos, im Kulturkampf der Roten Garden. Und der Prediger betete sterbend, Herr, öffne ihnen die Augen. Und er sagte, ich kam zum Glauben an Jesus. In der schlimmsten Mao-Verfolgung. Und das sind Zeugnisse, wenn man das hört, das ergreift einen sehr. Da gibt es eine DVD, die kann man am Internet sehen, das Kreuzchristen in China. Und in der zweiten Reihe erzählen die alle, das ist die zweite Seite dieser DVD, Kreuzchristen in China. So ergreifend. All die Inhaftierten, wo Jesus gewirkt hat. Im schlimmsten Terror ist Jesus immer noch größer. Und das müssen wir wissen, weil der Herr der Sieger ist und alle Macht hat.
Weitere Fragen an Winrich Schäffbuch aus dem Publikum? Hat jemand Fragen aufgeschrieben, die wir einsammeln und vorlesen oder direkt melden? Traut euch, wir haben einen Fachmann der Weltmission unter uns.
Die Folterungen, die Christen durchleiden, sind unsagbar. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich überbrücke nur, bis Ihre Fragen kommen. Wir trafen neulich auf Iraner in Deutschland. Wir waren in Dassel mit einer Seniorenfreizeit von Lemgo. Und da waren schon 20 Iraner da, die ihre Freizeit vorbereitet haben. Sie erzählten uns noch was. Und dann erzählten die, wie sie Jesus gefunden haben. Im Terror von Khomeini. Und der eine sagt, das ist so furchtbar, was wir erleiden in Teheran. Wir haben das nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich gesagt, was ist das für ein Islam? Und las ich im Koran, dass das alles drinsteht. Mit der Gewalt. Und dann habe ich das Neue Testament gefunden. Und dann hat er gesagt, ich sehe nur, wie er da steht. Jesus gibt Frieden. Jesus gibt Freude. Und ich sage, aber du musst doch umgebracht werden. Jeder Muslim muss einen, der abgefallen ist, muss umbringen. Das ist bis heute absolut gültiges Gesetz, auch bei den gemäßigten Muslimen. Ich sage, die können mir doch das Leben nicht nehmen. Ich gehöre doch Jesus. Und wenn er mich zu sich holt, dann gehe ich zu ihm. Eine solche Leidensbereitschaft, wie die haben. Ich traf neulich den Pfarrer der iranischen Gemeinde von Ludwigsburg, der wohnt in Heilbronn, und er erzählt, er sei gerade von Teheran zurückgekommen. Jeden Monat bekehren sich 5.000 Muslime zu Jesus, weil sie erschüttert sind über den Terrorismus und über ISIS. Und dann gucken sie in den Koran rein, das steht ja alles im Koran. Die befolgen ja den Koran. Die meisten gemäßigten Muslime kennen ja auch den Koran gar nicht, wie die meisten Deutschen sowieso nicht. Und dann sagen sie, und dann habe ich gesucht, das kann doch nicht Gott sein. Und dann habe ich erst den Frieden bei Jesus gehört. 5.000 bekehren sich, jeden Monat, allein in Teheran. Es sagte mir ein Exil-Iraner, der Pastorendienst, sagt, im Frankfurter Flughafen habe ich schon 18 auf der Herrentoilette unterm Wasserhahn getauft. Ich sage, ich fahre nicht zurück, bevor ich nicht ein Eigentum von Jesus bin. Ich will getauft werden, wie der Kämmerer aus dem Mohrenland. Und das ist so in der islamischen Welt eine Erschütterung in Algerien. Wir haben doch gar keine Missionare in Algerien. Das ist der Yusuf, der hat eine Bibelschule für lauter Konvertiten. Da hat schon vor Jahren, von OM ist das, vor Jahren die Polizei gesagt, sie brauchen keinen Zaun. Wir passen auf, dass ihnen nichts passiert. Und jetzt erzählt er wieder, wie er uns besucht hat, hat er erzählt, der Innenminister hat gesagt, sie dürfen überall in Algerien, das ist ein Muslimstaat, auf den Straßen ihr Jesuszeugnis öffentlich predigen. Für mich unerhört. dass das Jesus ermöglicht in unserer Zeit. Wir wissen ja, wie intolerant es ist. Neulich in Neukölln habe ich Straßenversammlung mit einer Gemeinde gemacht. Wissen Sie, was passiert ist? Die jungen Muslime haben mit ihren Handys ihre Mullahs angerufen und wir mussten gehen. Wir mussten unsere Sachen zusammenpacken. Wenn man das in Berlin, Neukölln nicht mehr darf, da ist doch Islam, der herrscht. Aber dass Gott dann plötzlich unseren Freunden in Algerien die Türen öffnet und da auf einmal dann sagt, da darf er predigen. Und da sagt, Zehntausende sind in Algerien zum Glauben gekommen, weil die Terroropfer in Algerien über 200.000 sind. Und der Terrorismus erschüttert ganz viel liberale, tolerante Muslime. Und die sind plötzlich offen. Und darum bitte ich Sie, wenn Sie Muslime in Ihrer Nähe haben, machen Sie nie ein Religionsgespräch. Das Dümmste, was man machen kann. Über den Islam streiten oder was weiß ich, das bringt nichts. Sie wissen, Religionsstreitigkeiten nützen nicht. Erzählen Sie, was Sie mit Jesus erleben. Und erzählen Sie, ich bin kein guter Mensch. Ich habe viele Sünden, aber Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Die größte Botschaft ist ja im Muslim sagen. Heilsgewissheit. Ich weiß, dass ich ganz gewiss nicht mehr ans Gericht komme, weil Jesus meine Schulden bezahlt hat. Fröhlich. Mehr braucht kein weiteres Wort. Und das braucht oft ganz, ganz lange. Der Prediger von Izmir war in Hochdorf bei Nagold und wurde von Freunden ins Zellerstift nach Nagold in die Bibelstunde eingeladen, die eine Eidlinger Schwester gehalten hat. Und nach 4 Jahren hat er seinem Vater gesagt, ich werde Christ. Von Muslimen, das zuhören, Geschichten erzählen von Jesus. Und das ganz einfach in die Jugendgruppen, die muslimischen, die türkischen Freunde einladen. Ich war natürlich neulich erschrocken, wie ich in einer Gemeinschaft war. Und die machen auch so große Sachen, ganz tolle Events. Und er sagt, ja, und wo erzählt die Botschaft? Sagt, wir dürfen natürlich keine Botschaft machen, da könnt ihr es auch lassen. Die Botschaft müssen wir sagen. Das muss in unseren Räumen klar sein. Wir machen Spielen alles mit dem Amt. Wir haben die herrlichen Jesus-Geschichten. Und warum nicht? Weil das kommt doch auch im Islam sogar vor, Isa. Wir wollen von Isa Geschichten erzählen. Ganz toll, sollen sie doch kennenlernen. Und das ist das Wort, was wirkt. Jetzt wollen wir die Fragen noch hören.
Der türkische Christ ist Ertan Sevik, ne?
Richtig.
Der war auch schon hier.
Abgehend schon.
Ja,
die Geschichte.
Sehr beeindruckend. Jetzt sind sicher noch weitere Fragen da. Dann können wir die gerne stellen und aufgreifen. Wer möchte eine Frage loswerden? Bescheiden. Zufrieden.
Aber dann benütze ich es gerne noch. Ich will die Frage nicht ab. Einfach sagen, ich habe noch eine Frage, denn Sie sollen ja zu Wort kommen. Wie die Christen in der dritten Welt überhaupt Mission treiben, ist ganz, ganz gewaltig. Mich hat es am meisten beeindruckt in Südäthiopien. Das ist ein Gebiet, wo die Missionare als erste vorgestoßene Regierungsbeamten haben sie nie hingewagt. Da sind ja lauter Urstämme, nomadische Urstämme, wo unsere Leute auch bei den Mursi sind, die laufen heute noch nackt rum. Steinzeitmenschen. Und wie dort unten die Leute, ich traf einen alten 80-jährigen Mann, der sagt, ich bin durch alle Dörfer gewandelt, wo ein Bote des Evangeliums gewünscht wird. Und das sind ganz viele Orte. Die sind alle noch in der brutalen Kampf miteinander befallen. Da hat jeder Mann, auch die nackten Mursi, haben alle eine Kalaschnikow rumhängen. Das einzige Kleidungsstück, das sie anziehen. Aber was ganz wichtig ist, die Botschaft des Friedens. Und wenn der Herr diesen Hunger schenkt nach seinem Wort, dann ist eine ganz große Offenheit an. Der Einsatz der Leute für die Weltmission ist so groß. Und ich möchte einfach wieder, dass das bei uns auch, weil du gesagt hast, was bedeutet das für uns, überspringt als Zeugnis wieder, dass wir mehr Feuer haben, mehr Freude in den Dienst zu treten. Und ganz wunderbar, was auch von Ihnen hier schon Leute hinausgegangen sind in die Weltmission. Auch bei uns durch die christlichen Fachkräfte und was dort auch durch die Coworkers und so weiter geschehen ist, auch durch ihre Gaben von Hilfebrüder. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sie ahnen gar nicht, was das für eine Ermutigung ist für diese Leute dort. Und verfolgen Sie, was draußen läuft am Lauf des Evangeliums.
Ja. Annette Marten.
Gibt es in Israel auch Veränderungen?
In Israel ist das Jesuszeugnis immer sehr schwierig gewesen. Aber es ist erstaunlich, die Zahl der messianischen Juden, die war ja vor kurzem noch bei 3.000 gelegen. Die neuesten Berichte, die ich jetzt hörte, dass es 13.000 messianische Juden gibt. Jesus bekennende Juden. Und das ist eine ganz erfreulich große Zahl. Der Widerstand im Staat Israel ist sehr groß. Im Moment haben sie ganz große Not, weil etwa die staatliche Unterstützung für die Bekenntnisschulen, für die christlichen Schulen gestrichen wurde. Der jüdische Staat probiert immer wieder, die christlichen Bekenntnisse sehr da zu drangsalieren. Aber was ganz wichtig ist, diese Christen zu fördern. Und das Wunderbare ist, immer wenn ich mit ihnen zusammentreffe, beim letzten Besuch hat mir der Schmulz, Matja, jetzt ist er schon beim Herrn, hat mir eine Schrift gegeben, die sie gedruckt haben, Christus im Alten Testament. Jede Stelle im Alten Testament weist auf Jesus hin. Da hat er uns wieder den Blick geöffnet. Das sind die Judenchristen, die das so wunderbar uns zeigen können und ganz neue Freude dann machen am Alten Testament. Und besondere Not haben wir im Moment mit den arabischen Christen. Die arabischen Christen sind in dieser Intifada natürlich alle unter die Räder geraten, wurden als Verräter des Glaubens diffamiert. Und es ist noch kleine Scharen, da mir war es immer auch wichtig, dass wir die arabischen Christen unterstützen. Hilfe für Brüder hat es getan. Wir haben einmal nur einen Fehler gemacht. Wir haben in unseren Veröffentlichungen geschrieben, palästinensische Christen. Da wurde uns bald das Haus angezündet. Also ich sage es mal spaßhaft. Da haben wir so böse Briefe. Nein, die arabischen Christen, die jesustreuen arabischen Christen, die sind nicht gegen Israel und alles, sondern die leben dort als Araber und Jesusleute in Nazareth und in Samaria und so, die tun, und auch in Gaza. Die tun ganz unheimlich schwer, weil sie zwischen den Rädern sitzen. Und wir sollen auch die ganz stark fördern, auch die Bibelschulen, die es dort gibt, auch die Ausbildungsstellen. Es gibt allein 4 Bibelschulen im Libanon, in Beirut, ganz wichtig. Das ist ja überhaupt wichtig, dass die sozialen Probleme bei den Christen und Dritten Welt nie die vorrangigen sind. Wir hören ja immer, jetzt ist Überflutung und jetzt ist Hunger. Und wenn wir dann hinkommen, sagen die, aber das Allerschlimmste ist, wir haben keine Bibeln. Oder in Sri Lanka, wie der Tsunami da war, haben die immer gesagt, unsere Evangelisten sind ganz verstört. Jetzt schickt er so viel Geld, aber für Evangelisation hat man nie was übrig. Damit unter unseren Buddhisten doch der Jesusname bekannt wird. Und das sollten wir von unseren Christen in der dritten Welt lernen, dass sie die sozialen Dinge sagen, da gibt es auch andere Organisationen, aber für uns ist doch das Wichtigste, Jesus zu verkünden, weil unser Volk nach ihm hungert. Wir tun ja immer alles Soziale, auch bei Hilfe für Brüder, wo wir irgendwo von Nöten wissen, helfen wir ja. Aber es ist tatsächlich so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Wo soll er es denn sonst bekommen, als von den Mitchristen? Aber darum ist ganz wichtig, Israel im Gebet immer dran zu denken. Israel hat vielleicht die größte Christopher-Street-Parade der Welt, bezogen auf ihre Bevölkerungszahl. Und darum ist auch wichtig, dass dort in solch einem Land der Jesusname bekannt wird. Es gibt nicht nur die strenggläubigen Juden. Es gibt die Jesusleute, aber es gibt auch eine große Zahl von Juden, die nichts wissen wollen. Ich traf mal 3 Juden am Kap der Guten Hoffnung und wie ich hörte, sind von Israel, sagt, was habt ihr für einen Segen Abrahams? Da haben sie mich angelacht und haben gesagt, wir halten nichts davon. Kennen Sie das? Säkular. Und darum ist so wichtig, die Botschaft des Evangeliums zu bringen. Jetzt mal noch eine Frage.
Ich möchte noch fragen, wo werden in der Welt Missionen, welche Christen gebraucht? Also was an Möglichkeiten gibt es jetzt auch für uns, in die Mission zu gehen, wenn jemand dieses Anliegen auf dem Herzen hat? Werden mehr junge Leute gebraucht? Werden Ruheständler gebraucht? Wird gebraucht, dass Leute in ihrem Beruf rausgehen, wie bei christlichen Fachkräften? Oder Evangelisten, Missionare, Ausgebildete?
Also ich meine immer wieder, am besten können die Leute des betreffenden Landes evangelisieren, weil sie die Sprache können, weil sie den Typ der Leute kennen und weil sie auch wissen, wie man dort umgeht. Und sie brauchen auch am wenigsten Geld. Darum ist mir immer wieder die Zurüstung dieser Leute wichtig. Also, dass die Bibelschulen dort zugerüstet werden, dass wir hören, die brauchen Fahrräder, die brauchen Motorräder oder die brauchen sonstige Mittel, etwa, dass sie vorwärts gehen können. Darum meine ich immer auch bei der Bibelübersetzung. Da habe ich immer wieder Fragen, muss die Bibel ins letzte plattdeutsche Dialekt übersetzt werden? Oder ich sage immer, genügt es nicht, dass die Bibel überall verbreitet ist, in der Sprache, wo man die Nachrichten hört im Radio? Das müsste meines Erachtens genügen. Man müsste nicht den letzten Dialekt erforschen, das Schwierigste auch, die Sprache wieder zu lernen und die Alphabetisierung vorzutreiben. Das ist eigentlich alles heute schon geschehen. Was heute nötig ist, wie können wir die einheimischen Kirchen zurüsten zum Zeugnis? Und das ist wirklich bei christlichen Fachkräften wichtig. Wo werden Leute gebraucht, die auf eine gewisse Zeit helfen? Im Basisgesundheitsdienst der Kirche. Wir hatten in Mosambik eine Situation, 400.000 Leute und kein Arzt. Dass den Frauen hingehen und Basisgesundheitsdienste machen und die Einheimischen einlernen, mehr nicht, dann dürfen die es ja wieder selber tun. Oder dass wir hören, es gibt aber kaum mehr Gebiete, wo wir Pioniermission machen können. Da meine ich immer wieder, sind die einheimischen Missionare die Besten, weil sie am anspruchslosesten leben können und wo wir die zurüsten können. Prüfen Sie es einfach immer wieder, aber sollten in unserem Bild, in unserem Kopf die Bilder korrigieren, wo wir etwas meinen, immer hinhören, wo sind konkrete Bitten. Und da dürfen Sie gerne auch immer wieder fragen, auch wenn Sie etwa Aufrufe bekommen von einem Werk, wo Sie sagen, könnt ihr das unterstützen, ist das eine gute Sache, fragen Sie immer nur. Ich würde auch keine reisenden Evangelisten, die aus Übersee hier Geld sammeln, unterstützen. Man braucht einen guten Ruf und die Apostel haben sie immer Briefe mitgeben lassen. Das war schon in der Urchristenzeit wichtig, wo man wissen muss, wer steht dahinter, was sind das für Leute und wo wird das Geld verwaltet. Aber fragen Sie einfach, wir haben immer wieder sehr viel konkrete Bitten in der dritten Welt, was getan werden kann und wo Kirchen sagen, wir brauchen eure Hilfe für eine bestimmte Zeit, dass wir unseren Dienst besser tun können, auch in diakonischer Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht, aber auch in pastoraler Hinsicht. Erfreulicherweise sind die Theologen in der dritten Welt inzwischen, wir haben da mithelfen dürfen mit den Bibelschulen, heute in Asien, Afrika so weit, dass man den Doktor auf evangelikaler Basis bibeltreu überall in Afrika und in Asien machen kann, ohne bibelkritische Theologie, sodass wir kaum Theologen brauchen. Wir hatten in den 25 Jahren, wo ich bei Hilfe Brüder war bei CFI, nur einmal einen Fall gehabt, wo ein alttestamentlicher Professor in einer Bibelschule gefehlt hat. Meistens haben die Afrikaner zu viele Theologen. 5000 von ihnen sind nach Amerika gegangen und verdienen dort in schwarzen Gemeinden ihr Geld, weil Afrika sie nicht bezahlen kann. Oft ist für Afrikaner das Problem, dass sie ihre Bibelschullehrer nicht bezahlen können, weil das zu teuer ist und die Leute sind zu arm. Das sind so Hilfen, wo man sagt, da kann man unter die Arme greifen. Wir unterhalten einen afrikanischen Professor, aber ein Einheimischer ist immer besser als einer aus Europa, weil die Lebenssituationen sind doch ganz anders. Der Lebensstil ist ganz anders. Und darum, wenn wir irgendwo können, wollen wir das so haben. Wir haben ein Lehrerseminar in Malawi, da fehlen 15.000 Lehrer. Und mich hat so gefreut, wie das aufgebaut wurde. Kein einziger deutscher Dozent wurde benötigt. Es waren lauter Fachkräfte aus Afrika. Beste Professoren, auch in Bauingenieure, die haben heute so viel. Das sind entwickelte Staaten. Nicht so reich wie wir, natürlich nicht. Aber darum ist es auch so wichtig, dass wir das unterstützen. Und da dürfen Sie immer fragen, aber auch bei den Missionen. Wir lieben selber der Deutschen Missionsgemeinschaft, wo Sie Verbindung hin haben, Indianer, Pioniermission. Wo können wir mit unserer Arbeit noch helfen und unterstützen? Ist das soweit genügend?
Jawohl. Gibt es auch das Umgekehrte? Hat sich da schon was gewendet, dass die Missionare zu uns schicken?
Ja, das ist im Flugzeug, sage ich, einen Mann sitzen mit der Bibel, wo sieht man das im Flugzeug schon? Afrikaner, spreche ihn drauf an. Er sagt, ich bin doch in Frankfurt, leite ich eine Gemeinde und wir wollen Deutschland evangelisieren. Das ist ein treuer, klarer Boden. Was hat Festo Kiwenschere aus Uganda für uns bedeutet? Schon 1975 mit Wolfgang Heiner, Missionstrupp, Frohe Botschaft, John Wilson, die alle hier herübergekommen sind. Es ist immer wieder wichtig, wo ist einer? Die hatten das gut verstanden, auch uns Deutsche zu verstehen. Wir haben ja auch eine besondere Art. Wir haben auch einen besonderen Geruch, den wir verbreiten, die uns auch riechen können, die uns gerne haben, wo man das wirklich machen kann. Wir wünschen uns wieder, dass solche Evangelisten kommen. Die Arbeit, die wir begonnen haben, hat ja 1974 und 1975 damit begonnen, dass wir führende Evangelikale aus der dritten Welt nach Deutschland eingeladen haben. Ich habe Ihnen erzählt, ich wollte in die Mission gehen, wurde nicht gebraucht. Und wir haben sie gefragt, braucht ihr uns noch? Und dann haben sie ergreifende Missionsveranstaltungen gehalten, damals in Württemberg, aber auch noch in Norddeutschland, groß besuchte Veranstaltungen, die gesagt haben, ihr schickt uns ja Missionare. Ihr schickt uns Missionare Mercedes und Missionar Volkswagen. Aber warum schickt ihr uns immer das Wort des Lebens? Wir können als kleine Gruppe gar nicht unser Land durchdringend evangelisieren. Und dann haben sie uns das so wichtig gemacht. Und daraus ist die Arbeit Hilfe für Brüder entstanden. Und die christlichen Fachkräfte folgten dann. Und dann folgten die Coworkers. Aber auch die ganzen evangelikalen Missionen ziehen an diesem Strang. Wir wollen die nicht allein lassen. In Asien ist es ja oft nicht mal 1% der Bevölkerung, die Christen sind. Und die können ihr Volk gar nicht durchdringen. Und dann muss man überlegen, was können wir tun in der Studentenmission, um sie zu fördern? Und wo können wir sie mit praktischen Hilfen unterstützen? Noch ein kleines Beispiel. Bhutan ist das total verschlossene Land immer gewesen. Religionslos, also hinduistisch natürlich, aber sonst keine andere Glaube erlaubt. Ich kannte einen Doktor, der dort viele Jahre gearbeitet hat, hat mir immer gesagt, es gibt keine Christen in Bhutan. Und mich hat es gefreut, vor ein paar Jahren durfte Hilfe für Brüder das Büro der Studentenmission in Bhutan bezahlen. Das kann die kleine Studentenmission von Bhutan. Gibt es so eine Studentenmission in Bhutan, in einem völlig verschlossenen Land? Da sind die indischen Evangelisten im Untergrund eingedrungen und haben das Evangelium weitergesagt. Und im Untergrund hat es sich verbreitet und dann kam es an die Oberfläche. Und heute haben wir in Bhutan, einem völlig verschlossenen Land, Jesus-Gemeinde. Und das ist ermutigend, weil Jesus auch noch bei uns viel tun will. Er will, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in dem Werk dürfen Sie mitarbeiten und der Herr segne Sie darin.
Danke, Winrich. Kannst du uns drei Gebetsanliegen nennen, die wir mitnehmen können
für die Weltmission? Ganz wichtig sind die verfolgten Christen und vor allem die Angehörigen mit ihrer ganz großen Not. Zum Zweiten sind es die großen Auseinandersetzungen jetzt. Die Christen sind ja fast zum ausschließlichen Teil in Syrien zurückgeblieben. Der Bischof hat gesagt, wenn ein Christ unter den Asylanten ist, schickt ihn sofort wieder zurück, wir brauchen ihn. Die Gottesdienste sind überfüllt, auch von Nichtchristen, in der gegenwärtigen Lage in Syrien im Bürgerkrieg. Wir wollen für diese syrischen Gemeinden auch die Gemeinden in der Bedrängnis bitten. Und wir wollen für die einsamen Evangelisten immer beten. Gott kennt sie. Die hinausgezogen sind. Ich habe einmal einen Äthiopien getroffen, der hat gesagt, das ganze Dorf muslimisch hat gesagt, wir werden ihn kaputt machen. Dann wurden Lebensmittel verteilt und ich habe nichts bekommen. Ich bin auf dem Acker niedergekniet und der Herr hat mich versorgt. Die vergessenen, einsamen Leute Jesu.
Dankeschön, Winrich. Dann möchte ich mit einem Gebet schließen. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der Herr weltweit. Du bewegst Menschen weltweit und es ist beeindruckend zu hören, wie du es tust. Es ist ein Echtheitszeichen, dass du lebst, dass du weltweit Erweckung schenkst. Und wo wir vielleicht entmutigt sind, in unserem Umfeld, vielleicht auch in unseren Gemeinschaften, wollen wir auf dich schauen und sehen, was du weltweit bewegst. Und das soll auch uns wieder in Bewegung bringen, dir zu vertrauen, in kleinen Schritten, dich zu ehren und den Menschen zu dienen. So segne jeden von uns und lass uns ein Segen sein in deiner weltweiten Geschichte. Amen.
Da muss ich noch sagen, dahinter sitzt der Bernd Lutz, der am Stand steht. Der war jahrelang in einem Gebiet in Uganda, völliger Bürgerkrieg im Osten Kongos. Missionsflugzeuge sind ihm entgegangen. Er hat mal gesagt, das schnellste Fortbewegungsmittel sind bei uns die Füße. Gab es nichts mehr, keine Regierungsgewalt und nichts mehr. Die sind draußen geblieben, die Einheimischen, vergesst die, die ganz draußen sind, um Jesu Willen nicht. Das ist so ergreifend, was die erlebt haben an Durchhilfe des Herrn. Dankeschön.
Vielen Dank, Winrich Schäffbuch, für diesen Bericht. Wir werden Winrich Schäffbuch heute Nachmittag, Nachmittagsveranstaltung noch mal hören, 3:15. Jetzt ist Kaffeezeit und auch gute Gelegenheit, noch mal die Infostände der Missionswerke, die da sind, die auch genannt wurden, aufzusuchen.